Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Satya Marchand. Satya ist Traumatherapeutin und Erkenntnistherapeutin und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Satya.
Ja, vielen Dank, liebe Nathalie. Ich freue mich auch über unser Gespräch. Nach den Anlaufschwierigkeiten, wo es nicht funktioniert hat, funktioniert es jetzt und ich freue mich auch darauf. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich am Anfang selbst noch ein bisschen vorstellen?
Im Grunde hast du alles gesagt.
Alles, was wichtig ist.
Ich bin, aber der guten Ordnung halber, ja. Also ich bin spezialisiert auf Bindungs- und Entwicklungstrauma. Ich arbeite mit vielen Menschen, die alles schon durchhaben und als austherapiert gelten, weil ich, irgendwie hat ja jeder so seine Resonanzen und jeder zieht ja so seine bestimmte Klientel an. Und bei mir sind offenbar die Leute, die so wie ich auch, ich bin also Traumatherapeutin aus persönlicher Betroffenheit, ich bin auch schwer und komplex traumatisiert worden, habe selbst 45 Jahre Leidensgeschichte hinter mir und wahrscheinlich ist das so eine bestimmte Resonanz, die dann Leute in meine Nähe bringt, die auch gefühlt alles und oftmals nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch alles ausprobiert haben und nichts hilft. Und aus meiner heutigen Sicht ist das auch gar kein Wunder, dass nichts hilft, weil wenn man den Ort, wo die Traumata sitzen, nicht mit einbezieht, dann kann es immer nur Konfliktmanagement geben, aber keine Lösung und keine Heilung. Und der Ort, wo das Trauma sitzt, ist halt der Körper und nicht die Psyche und nicht sonst was, sondern wenn man am autonomen Nervensystem vorbeigeht, wird man es nicht schaffen, Traumafolgen auszuheilen.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz so definieren, was ein Trauma überhaupt ist und vielleicht auch, woran kann ich denn erkennen, ob ich traumatisiert bin? Also sind wir ja alle auf eine gewisse Art und Weise, aber...
Wir sind tatsächlich alle traumatisiert und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Trauma nicht bedeutet Schocktrauma. Das ist nämlich das, was die meisten Menschen damit assoziieren. Also etwas Einmaliges, was so katastrophal ist, dass das Leben danach nicht mehr so weiter fließen kann wie vorher. Zum Beispiel ein Erdbeben oder ein Raubüberfall oder eine Vergewaltigung oder der Tod eines geliebten Wesens. Das sind sogenannte Schocktraumata, die einmalig passieren. Und die meisten Menschen denken, das ist es. Und wenn bei ihnen sowas nicht passiert ist, wenn, dann glauben sie nicht, dass sie traumatisiert sind. Und dieser sehr umfangreiche Bereich der Bindungs- und Entwicklungstraumata, den haben die meisten halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und deine erste Frage zu beantworten, woran erkenne ich eigentlich, ob ich womöglich traumatisiert bin? Ich würde mal so ganz salopp sagen, daran, dass es dir nicht gut geht. Daran, dass du alles Mögliche schon probiert hast und es allenfalls eine kurzfristige Erleichterung, aber keine nachhaltige Verbesserung gibt. Also das ist einfach der sicherste Weg, das zu merken. Die Traumafolgesymptome sind total komplex. Die gehen von Depression über Burnout, über Gastritis, über multiple Unverträglichkeiten, Depressionen, also das weiß ich gar nicht, ob ich Depression doppelt gesagt habe, das ist auch egal. Also jedenfalls gibt es nicht so diese Symptome, wo man denkt, da muss Trauma dahinter stecken, sondern das ist eine ganze Vielfalt, weil jeder Mensch natürlich andere Sollbruchstellen hat oder andere Stellen, an denen es für ihn fragil und nicht sehr stabil ist. So, also flapsig gesagt, du erkennst daran, dass du traumatisiert bist, wenn es dir nicht gut geht, auf welcher Ebene auch immer. Ich fürchte, die zweite Frage habe ich schon wieder vergessen. Doch, was Trauma ist, du hattest gefragt, was ist Trauma eigentlich? Genau, das ist deshalb eine gute Frage, weil es nicht den Katalog gibt. Vergewaltigung ist Trauma, Ohrfeigen sind Trauma, Anbullen ist Trauma. Und wenn das nicht passiert ist, bist du nicht traumatisiert, sondern Trauma bedeutet, dass irgendetwas passiert, was unsere Bewältigungsmechanismen übersteigt. Dass irgendetwas so überwältigend für uns ist und so unerträglich, dass wir dem nichts entgegenzusetzen haben. Und dann spricht man von Trauma. Und das ist je nach Resilienz bei unterschiedlichen Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Das, was für den einen eine zutiefst traumatische Erfahrung ist, mit allen daraus folgenden Symptomen, ist für den anderen vielleicht, naja, eine kleine Delle in der Linearität. Aber ansonsten kümmert es ihn nicht weiter. Also Trauma liegt nie im Ereignis an sich, sondern immer in unserer Reaktion auf dieses Ereignis.
Genau, das wollte ich dich auch fragen, woran es denn liegt, dass manche Menschen gewisse Erfahrungen viel, ich sage jetzt mal, besser verkraften können als andere, aber du hast es eigentlich gerade eben schon erklärt.
Ja, das ist ein riesiges Feld, das ist wirklich ein riesiges Feld. Also zum einen hat jemand vielleicht traumatische Erfahrungen in der einen Sparte gemacht, aber die anderen Sparten sind frei und unbeschwert und da merkt er da nichts. Man könnte das Feld aber auch noch weiter öffnen und dann würde man sich so der Bewusstseinsebene nähern oder dem Seelenplan oder der Lebensaufgabe und diesen ganzen Dingen, weil natürlich kommen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lernwünschen in diese Welt und da traumatische Erfahrungen, wenn es gut läuft, zu posttraumatischem Wachstum führen können, hat natürlich auch immer das mit eine Komponente in dem ganzen Geschehen, sodass man also gar nicht sagen kann, naja, ich habe das so und so überstanden, also bin ich jetzt resilient und du musst nur das und das machen und dann überstehst du das auch und das Thema ist durch. Das ist so pauschal nie zu sagen. Ich glaube, es gibt nichts Individuelleres als Trauma und Traumadynamiken, weil das immer auch was mit unserem tiefen Inneren zu tun hat und dem, wozu wir hier auf der Erde so rumlaufen. Das heißt, es gibt da gar nicht nur den medizinisch oder pathologischen Bereich, sondern es gibt zumindest für mein Verständnis immer auch den philosophischen oder spirituellen Aspekt des Ganzen.
Welchen Einfluss haben denn Traumata auf unsere Glaubenssätze?
Die kommen daher, die Glaubenssätze. Hätten wir keine Traumata, hätten wir keine Glaubenssätze. So einfach ist das. Also Glaubenssätze, der Name ist so ein bisschen irreführend, weil man denkt, das hat was mit Glauben zu tun. Hat es aber gar nicht. Glaubenssätze sind ein Körperzustand, genauso wie auch Trauma ein Körperzustand ist. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, in unserer Prägezeit, die von der Empfängnis geht bis ungefähr zum 15. oder 16. Lebensjahr, sind wir eben sehr weich, sehr verletzlich, sehr prägsam. Deswegen heißt es auch Prägezeit. Und wenn wir in dieser Zeit hören, du kannst nichts, du bist nichts, die Welt wäre ohne dich besser, dann wird das von unserem autonomen Nervensystem verschaltet und für eine Weltwahrheit gehalten. Man muss das glauben, weil man ja keine anderen Informationen über lange Zeit hat als die seiner Herkunftsfamilie. Und das wird mit absoluter Wucht nach innen genommen und dann glaubt man, ich kann nichts, ich bin nichts, die Welt wäre besser, wenn es mich nicht gäbe. Und solcher Art entstehen Glaubenssätze in Verschaltungen im autonomen Nervensystem. Und jeder, der mal versucht hat, diese Glaubenssätze auszutauschen durch konstruktivere Glaubenssätze, der wird feststellen, dass das überhaupt nicht geht. Und das geht deshalb nicht, weil die auch nicht im mentalen Raum entstanden sind, sondern weil die als Körpererfahrung im impliziten Gedächtnis, sprich im autonomen Nervensystem hinterlegt sind. Man kann die, und da werden wir nachher sicherlich drauf eingehen, was man denn nun tun kann, man kann die loskriegen durch eine Körperarbeit, weil wenn die im Nervensystem hocken, diese Glaubenssätze, da muss natürlich auch das Nervensystem adressiert werden, um da wieder ein bisschen Schwung in die Sache reinzubringen, um diese Glaubenssätze wieder ein bisschen in Bewegung zu halten. Also man kann zusammenfassend sagen, dass Glaubenssätze, die in der Prägezeit entstanden sind, also von 0 bis 15, dass die nicht durch Affirmationen, Visualisierungen oder schönere Glaubenssätze auszutauschen sind. Erst das, was wir danach als Glaubenssatz bilden, zum Beispiel die Erde ist rund oder die Erde ist flach, da sind wir dann verhandlungsbereit, weil diese Glaubenssätze sind durch Informationen und mentale Bewegungen entstanden. Und dann ist es gar nicht schwer, durch mentale Gegenbewegungen zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Das ist dann kein Problem mehr. Aber diese ganz frühen Glaubenssätze kriegt man nicht dadurch weg, dass man sich das Gegenteil einredet von dem, was man da als Glaubenssatz so blockierend in sich trägt.
Wie genau sieht denn deine Arbeit aus? Also eigentlich hast du gerade schon so ein bisschen angefangen, aber wir können da ja gerne gleich mal eintauchen.
Ja, wir können auch querbeet und kunterbeet. Genau. Meine Arbeit sieht so aus, dass ich als Vorbereitung auf meine Arbeit jeden Menschen dazu verdonnere, das neurogene Zittern zu praktizieren. Das neurogene Zittern ist diese Körperarbeit, die ich vorhin schon angedeutet habe, und die ist die Basis meiner Arbeit und ich finde, sie ist die Basis oder sollte die Basis sein aller Traumaarbeit. Und das hängt damit zusammen, dass durch das neurogene Zittern, was ein Selbstheilungsreflex ist, diese Dysregulation des Nervensystems, die unseren Körper im Überlebensmodus hält, langsam abgebaut wird. Und wenn wir nicht mehr im Überlebensmodus sind, sondern in die Regulation kommen, dann haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, uns irgendeinem Therapiegeschehen zu öffnen. Solange wir im Überlebensmodus sind, haben wir das gar nicht. Wir laufen dann zum Beispiel im Überlebensmodus mit dysreguliertem Nervensystem zur Psychotherapie oder zur Verhaltenstherapie, bekommen dort kluge Sachen gesagt, von denen unser Verstand findet, dass das absolut Sinn gibt, scheitern aber daran, diese klugen Sachen umzusetzen, weil es irgendwie nicht geht. Und das geht deshalb nicht, weil unser Nervensystem das nicht so findet, wie unser Verstand das findet. Und da unser Nervensystem entsetzlich viel größer ist als unser Verstand, haben wir über der rein kognitiven Ebene keine Chance, eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Also ich gebe das gerne hier nochmal rein, obwohl die meisten, also die mich kennen, kennen diesen Größenvergleich, aber jetzt einfach immer wieder schön. Das hat nämlich ein Mathematiker ausgerechnet, so unser Verstand, der präfrontale Kortex, der eben auch adressiert wird beim Verhaltenstherapeuten oder beim Psychotherapeuten, der ist ungefähr erbsengroß, also Gemüseerbsengroß. Und unser autonomes Nervensystem ist fußballfeldgroß. Und da kann man sich also ganz leicht vorstellen, dass wenn wir getriggert werden, sprich wenn alte Wunden durch einen Außenreiz berührt werden, dann übernimmt das autonome Nervensystem, weil wir dadurch in den Überlebensmodus kommen. Und immer wenn wir im Überlebensmodus sind, ist hier Sendepause. Da ist absolut offline, da ist nichts zu holen. Und dann reagieren wir in genau diesen Bewältigungsstrategien und Anpassungsleistungen und Überlebensstrategien, die wir in unserer Prägezeit erlernt haben, um halbwegs sicher durchzukommen. Und hinterher fällt einem dann vielleicht ein, dass der Therapeut gesagt hat, aber du wolltest das doch so machen oder du wolltest doch was anderes sagen. Ja, klar, wollte ich. Ging aber nicht. Und dann denkt man, das denken meine Klienten und das habe auch ich jahrzehntelang gedacht, dass ich zu blöd bin. Weil das ist ja alles so toll, was mir da gesagt wird und ich finde es ja auch logisch und nachvollziehbar. Und wenn ich das nicht in die Umsetzung bringen kann, dann kann das nur daran liegen, dass ich es nicht hinkriege. Und das hat natürlich Frustration zur Folge, aber viel schlimmer Selbstwerteinbrüche und irgendwann auch eine Hoffnungslosigkeit, weil nun weiß ich doch alles, kriege es aber nicht hin. Ja, was bleibt denn da noch? Also meine Arbeit setzt das neurogene Zittern tatsächlich voraus, weil es damit unfassbar viel leichter geht. Weil aus dem eben beschriebenen, angenommen, ich habe Meideverhalten, weil ich in meiner Prägezeit gelernt habe, dass Konflikte, also Streit, immer zu Gewalttätigkeiten führen. Dann lerne ich natürlich, mich vor Konflikten fernzuhalten und trage das in alle meine anderen Beziehungen und Bindungen mit rein. Und wenn es dann vielleicht mal darauf ankäme, dass ich diesen Konflikt austrage, weil ich zum Beispiel von meinem Chef eine Gehaltserhöhung haben möchte oder weil ich möchte, dass meine Kollegen anders mit mir umgehen, dann kann ich das nicht einfordern, weil mein Nervensystem verschaltet hat, sicher ist es nur, wenn du allen Konflikten aus dem Weg gehst und unsicher bis lebensgefährlich ist es, wenn du das in die Kommunikation bringst und dich positionierst. Und solcher Art wird mein Verstand das eine gute Idee finden, dass ich mich da mal anders zeige und mein Nervensystem wird mich aber davon abhalten. Das heißt, wenn das Nervensystem eine andere Meinung hat oder andere Informationen trägt als das, was der Verstand gerade will, dann gewinnt immer das Nervensystem. Und solcher Art ist es fast unmöglich, Veränderungen reinzubringen. Ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und durch das, also bestimmt nicht unmöglich, das will ich auch nicht sagen, aber es ist unfassbar viel leichter, das zu integrieren und ins Leben zu rufen, was mein Verstand möchte, ohne dass das Nervensystem gegenteilige Informationen trägt. Und das bekommt man durch das neurogene Zittern hin. So, ich hoffe, ich texte dich jetzt nicht komplett.
Nein, alles gut. aber das bedeutet, dass deine Klienten das erstmal an sich so als wie so ein Tool lernen, dieses neurogene Zittern?
Ja, wobei ich sagen muss und immer wieder will, es ist nicht wirklich ein Tool, es ist auch nicht wirklich eine Technik und auch nicht wirklich eine Methode. Ich finde es aber auch schwer, es zu benennen. Es ist ein Selbstheilungsreflex und das halte ich für eminent wichtig, weil eine Technik kann man falsch anwenden, ein Tool kann man missverstehen, eine Methode kann nicht klappen. Selbstheilungsreflexe haben all das nicht, die können nicht klappen. Die klappen immer und sie sind nebenwirkungsfrei. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, gerade im Traumageschehen. Zum Beispiel Atemtechnik, das ist ein Tool und eine Technik, wie der Name schon sagt. Und das kann unfassbar gut sein und es kann unfassbar nach hinten losgehen, wenn die falsche Technik für den falschen Menschen im falschen Moment angewandt wird. Und das passiert halt beim neurogenen Zittern nicht, weil das ein Selbstheilungsreflex ist.
Sieht man ja auch bei den Tieren immer wieder.
Ja, das ist schön, dass du das ansprichst. Genau, man sieht es bei den Tieren, man sieht es bei unseren Haustieren. Wenn die zum Arzt müssen, dann zittern sie oft auf dem Weg zum Arzt und das ist temperaturunabhängig. Aber sie wissen, wo es hingeht. Das macht ihnen Stress und durch das Zittern geben sie den Stress gleich wieder raus aus ihrem System, dass der sie nicht verklebt und dass der nicht drin bleibt. Das ist die Funktion des neurogenen Zitterns. Man sieht es auch in Tierfilmen super schön, so der berühmte Löwe, der die berühmte Gazelle jagt und die Gazelle ist dann schneller und schafft es und steht dann da und zittert. Es ist also ein ganz natürlicher Reflex, der immer dann von alleine funktioniert, wenn wir gerade etwas Gefährliches überstanden haben. Und der funktioniert aber nicht von alleine, wenn wir bindungs- und entwicklungstraumatisiert sind, weil das ist kein aktueller Reiz, der uns da gerade pestert, sondern das liegt ja Jahrzehnte zurück. Und in diesem Fall bietet der Körper das einfach nicht mehr freiwillig an oder nur selten noch freiwillig an, sodass es provoziert werden muss. Und da gibt es eine ganz einfache Körperhaltung, die man einnehmen kann, um an unterschiedlichsten Stellen ins Zittern zu kommen.
Also das heißt, es ist eigentlich einfach, das zu lernen?
Ja, es ist sehr einfach, das zu lernen. Man kann es in jedem Alter, man kann es sogar, wenn man bettlägerig ist, weil irgendein Körperteil kann man immer bewegen, es kommt oder fast immer bewegen. Es kommt im Grunde nur darauf an, eine Art Überlastungszittern zu provozieren. Und dieses Überlastungszittern ist die Brücke für das neurogene Zittern. Und jeder, der jetzt ein bisschen neugierig ist, der kann gerne auf meinem YouTube-Kanal gucken. Den können wir vielleicht auch unten verlinken. Ja. Weil da gibt es eine Anleitung, wie man das machen kann, das neurogene Zittern, also eine kostenlose Anleitung. Und das ist besser, wenn man sich das anschaut, als wenn ich das jetzt so beschreiben. Aber jeder kann es machen und es ist einfach, es ist wirklich einfach.
Und wenn deine Klienten das dann können, dann fängst du erst an, mit ihnen zu arbeiten.
Ja, genau. Also dazu muss ich dann auch der guten Ordnung halber noch sagen, ich habe ein Vorbereitungsprogramm entwickelt, in dem ich über Traumadynamiken und so weiter aufkläre. Und jeder, der mit mir in eine Einzelarbeit gehen möchte, muss dieses Vorbereitungsprogramm absolvieren. Das hat keine geldschneidenden Gründe, ganz im Gegenteil. Ich müsste sonst mit jedem, mit dem ich einzeln arbeite, das autonome Nervensystem erklären. Traumastrukturen, Traumadynamik, das Stresstoleranzfenster, traumasensible Kommunikation, dieser ganze Krams. Für mich ist das sehr anstrengend, immer wieder das Gleiche zu sagen. Und für den Klienten ist es teuer, wenn er mich in Echtzeit bezahlen muss, um sich das alles anzueignen, anstatt sich das komprimiert über einen Videokurs reinziehen zu können. Und deswegen haben wir meine Assistentin und ich, seit einem guten halben Jahr sind wir dazu übergegangen, diesen Kurs vorzuschalten. Und wenn Menschen das gemacht haben, dann beginnt die Einzelarbeit und das ist sensationell gut, weil wir können dann direkt in die persönlichen Themen einsteigen. Wenn die Leute sonst kommen mit den Symptomen, also mit Schmerzen oder auf der emotionalen Ebene mit Partnerschaftsproblemen oder dass es im Job nicht so läuft, da können wir noch gar nicht inhaltlich arbeiten, weil das hat ja Gründe, dass die Partnerschaft so ist und dass der Job so ist und dass der Körper diese symptomatischen Beschwerdebilder zeigt. Da muss man halt zurückgehen und erstmal die Ursache rausfinden. Und die Ursache kriegt man halt in diesem Kurs. Und wenn der Kurs, ich bitte auch jeden, den wiederholt zu durchlaufen, weil der sehr komprimiert ist, weil es da wahnsinnig viele Informationen gibt. Und wenn man den gemacht hat, dann kann man ja gut sofort in die inhaltliche Arbeit einsteigen.
Wir sind ja hier beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress.
Jo.
Was bedeutet es denn für dich, frei und selbstbestimmt zu leben?
Das ist lustig, dass du das fragst. Ich hatte mir nämlich eigentlich vorgenommen, die Frage an dich wieder
zu Ich kann sie dann gerne auch beantworten.
Das ist so eine Sache, ne? Was ist das eigentlich, frei und selbstbestimmt leben? In dem Moment, wo mein Denken so limitiert ist aufgrund von Traumafolgesymptomen, mag ich den Eindruck haben, dass ich frei und selbstbestimmt lebe, aber ich habe in Wirklichkeit gar keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Und das klingt jetzt krass und ich meine das noch nicht mal spirituell, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, wer ich eigentlich bin, sondern ich meine das rein biologisch pragmatisch. Wenn ich nämlich bindungs- und entwicklungstraumatisiert bin, dann habe ich ein dysreguliertes Nervensystem und mein Nervensystem hat lauter Verschaltungen, die entstanden sind aufgrund einer Notsituation oder vieler Notsituationen. Das heißt, mein ganzes Nervensystem besteht aus Anpassungsleistungen, Bewältigungsstrategien, Überlebensstrategien und die halte ich für mein wahres Wesen. Mhm. Ich kenne ja nichts anderes und das halte ich dann für normal, weil mein Nervensystem kennt auch nichts anderes. Wenn ich zum Beispiel depressiv bin, dann kommt mir das ganz normal vor, weil ich immer in dieser Richtung unterwegs war und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, nachzufragen, ja, bin ich eigentlich wirklich depressiv oder ist das eine bestimmte biologische Zusammensetzung, die mich da ans untere Ende der neuronalen Leiter, die mich da festhält und in Wirklichkeit bin ich ganz anders. Also es gibt ich hatte meine Buchhandlung früher und da war eine meiner Lieblingspostkarten von dem ungarischen Schriftsteller Ödön von Hörwart. Und da stand drauf, er sah so sehr melancholisch aus, Schwarz-Weiß-Foto, so leicht Sepia. Und er hat gesagt, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Und das ist irgendwie perfekt für Traumaopfer. Eigentlich sind sie nämlich auch ganz anders und sie kommen nicht nur so selten dazu, sondern sie wissen gar nicht, dass sie eigentlich ganz anders sind. So, und von daher, das war jetzt ein großer Bogen, ich habe deine Frage gar nicht vergessen. Frei ist ja eine Definitionssache und was der eine vielleicht frei findet, ist für den anderen immer noch limitiert und begrenzt. Und ich kann aus traumatherapeutischer Perspektive nur antworten, für mich bedeutet frei leben oder selbstbestimmt leben, wenn ich nicht mehr in die Zwänge meiner Muster getrieben werde, sondern wenn ich tatsächlich die Wahl habe, wie ich mich verhalten möchte. Das ist bei Traumaopfern nicht so. Da kommt ein Trigger, das Nervensystem übernimmt und unerbittlich spult sich das Programm ab, was ich in meiner Prägezeit als sinnvoll verschaltet habe. Damals war es wirklich sinnvoll, nur der Kontext ist ja heute ein völlig anderer. Und frei bin ich, wenn ich mir überlegen kann, haue ich dem jetzt eine runter oder drehe ich mich um Pfeife? Dann bin ich frei, weil ich die Wahl habe. Solange ich aber reingetrieben werde in bestimmte Handlungen, kann man aus traumatherapeutischer Perspektive sagen, hat sich was mit frei und selbstbestimmt. Ja. Gut, jetzt gebe ich aber die Frage doch zurück.
Also für mich ist frei und selbstbestimmt, wenn ich mich so nach und nach lösen kann oder ablösen kann, so blockierende Muster und Prägungen, die ich mir einfach im Laufe der Zeit angeeignet habe und einfach immer mehr so an meinen Kern komme.
Genau, das ist eigentlich ziemlich deckungsgleich unsere Definition dann, ne? Genau. Und es setzt aber tatsächlich schon ein großes Maß an Bewusstheit voraus, um sich überhaupt diese Frage stellen zu können. Denn wenn man so identifiziert ist mit diesen Mustern und Blockaden, dann findet man sie zwar lästig, aber irgendwie sind die so zugehörig, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sich zu fragen, ginge es denn womöglich anders? Das ist die Krux des Normalen. Alles, was normal ist, wird nicht hinterfragt, weil es normal ist. Man kommt wirklich nicht auf die Idee. Also von daher, um diese Frage zu stellen, die du ja eben auch so schön beantwortet hast, setzt es tatsächlich schon so eine mittelgroße oder mittellange Reise voraus. Mhm. Reise.
Darum war ja vorher auch meine Frage, woran erkennen Menschen denn überhaupt, dass sie traumatisiert sind? Du hast gesagt, weil es ihnen schlecht geht. Ja, das hat ja dann auch einfach viel mit Lebensenergie und Lebensfreude
zu tun. Total. Und das ist jetzt noch ein ganz wichtiges Stichwort. Dieser Überlebensmodus, der sorgt also nicht nur dafür, dass wir immer wieder das gleiche Programm abnudeln, sondern der sorgt auch dafür, dass wir an unsere körperlichen Grenzen gelangen, weil der Überlebensmodus unfassbar energieintensiv ist. Da wird der ganze Körper mit massiver Energie geflutet, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, um sich für Flucht oder Kampf bereit zu machen. Die ganze Zeit, dauernd, andauernd. Und das heißt, dass alle anderen Bereiche, die nicht für Fliehen oder Kämpfen oder Erstarren oder Shutdown, kollabieren, die dafür nicht benötigt werden, die kriegen keine Energie. Das heißt, Organversorgung funktioniert nicht mehr gut, intrazelluläre Prozesse laufen nicht mehr, Entgiftung nicht, Verdauung nicht. Das wird alles runtergefahren. Endokrinologische Kreisläufe brechen zusammen, weil natürlich ist es toll, eine schöne Verdauung zu haben, aber vor die Wahl gestellt, willst du eine schöne Verdauung haben oder tot sein, entscheidet das Nervensystem immer fürs Überleben. Das heißt, Körper, die sehr lange im Überlebensmodus sind, haben fast immer eine ganze Palette von körperlichen Beschwerdebildern unterschiedlichster Art und Weise. Und das ist logisch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Körper damit beschäftigt ist, zu überleben und keinerlei Kapazitäten hat, zu regenerieren oder zu reparieren.
Was passiert denn, wenn jemand einfach nicht in dieses Bewusstsein kommt, dass er oder sie traumatisiert ist und gar nichts an diesem Zustand verändert? Wie ist denn dann so der körperliche und seelische Prozess dieser Person?
Also ich glaube, da bin ich ziemlich repräsentativ, weil das war ja bei mir so. Ich habe 45 Jahre lang gelitten, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf psychischer oder emotionaler und seelischer Ebene. Und nichts, was ich probiert habe, hat Besserung verschafft. Und die Dynamik ist bei Trauma so, dass unbehandeltes Trauma sich nicht auswächst. Also es ist nicht so, dass das irgendwie dann irgendwann weggeht oder besser wird, sondern ganz im Gegenteil. Unbehandeltes Trauma verschärft sich und wird schlimmer. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und wenn Menschen nicht wissen, dass sie traumatisiert sind, dann versuchen sie natürlich alle Angebote, die sie so kennen, zu nutzen. Und das geht dann über hausärztliche Angebote, über klassische Therapieformen, Verhaltenstherapie, vielleicht auch Kurmaßnahmen, Reha-Maßnahmen. Aber Traumaforschung ist ein ganz junges Feld. Und wenn man in der anderen Therapie unterwegs ist, dann führt es nicht selten zu Retraumatisierung. Und auch das sorgt dann noch dafür, dass es den Menschen immer schlechter geht. Das heißt, wenn man Trauma nicht auf dem Schirm hat, dann wird es erstens von allein schlimmer, weil man ein Meideverhalten sich angewöhnt hat und weil der Überlebensmodus einen auslaugt und zudem noch schlimmer, weil falsche Therapieformen zur Retraumatisierung führen können. Es wird einfach immer schlimmer. Auch bei mir ist es immer schlimmer geworden. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, sind teilweise bettlägerig. Die haben teilweise schon Palliativbetten sich organisieren müssen, weil es gut ist. Die sind dann natürlich älter, die sind jetzt nicht mehr 27. Aber ich arbeite durchaus mit Menschen zusammen, die mit Anfang 50 gucken, wo sie ein Palliativbett herkriegen. Das sind die härtesten Fälle und ich will auch keine Angst machen. Aber die Dynamik ist genau so. Es wird nicht von alleine besser. Trauma wird schlimmer aus den genannten Gründen.
Was hat dir denn geholfen? Also bist du dann irgendwann an einen bestimmten Therapeuten oder eine bestimmte Therapeutin gekommen? Und auch, was hat dir denn geholfen, so lange trotzdem zu überleben, obwohl es immer schlimmer wurde?
Also ich glaube, der Mensch ist eine unfassbare, zähe Spezies. Von Leben konnte man bei mir wirklich nicht mehr sprechen, sondern von Überleben. Was Freude ist oder Entspannung ist oder Lachen, keine Ahnung. Das gab es alles überhaupt nicht. Und wie gesagt, eine Vielzahl körperlicher Beschwerdebilder, keine Freunde, blöde Arbeit, alles schlimm. Und wenn du so fragst, was mir geholfen hat, ich glaube ja gar nicht an Zufälle, aber es war ein Zufall. Also es war natürlich kein Zufall, aber da ich die Kausalkette nicht herstellen kann, ist doch die schöne Definition, das, was mir zugefallen ist. Also ich bin eines schönen Tages über die Polyvagaltheorie gestolpert. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Also ich mag schwierige Wörter und Polyvagaltheorie klang schön schwierig, fand ich schon mal gut. Und dann habe ich da zum ersten Mal mitgekriegt, dass Trauma nicht nur Schocktrauma bedeuten muss und dass das autonome Nervensystem eine irre große Rolle für unser ganzes Menschsein spielt. Und da bin ich hellhörig geworden. Und dann habe ich mir die Bücher von Stephen Porges durchgelesen, was sehr mühsam ist, weil der extrem trocken schreibt. Aber ich habe dann auch viele YouTube-Videos sehen können. Die meisten waren auf Englisch. Ich kann nicht besonders gut Englisch. Ich habe da mit Untertiteln und Übersetzer und so. Und da habe ich aber dieses berühmte Kribbeln im Bauch gehabt, wo man merkt, dass man auf der richtigen Spur ist. Und seitdem hat sich das rasant verändert. Also wirklich rasant verändert. Wenn man weiß, worauf man zu achten hat, wenn man weiß, was die Ursache ist, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, da rauszukommen. Aber man muss wissen, wo das Problem hockt, damit man nicht irgendwo anders rumstochert. Also so ist das gekommen. Ich bin per Nicht-Zufall über die Polyvagaltheorie gestolpert.
Was hat in deiner Meinung nach Suchtverhalten mit Trauma zu tun?
Das Ängste, das wirklich das Allerängste. Also davon ausgehend, dass unser, oder ich sage mal anders, das Ziel jeder Traumaheilung ist eine Selbstregulation. Selbstregulation bedeutet, dass das Nervensystem frei schwingen kann zwischen allen unterschiedlichen Modi. Das ist bei Traumaopfern nicht der Fall. Da hängt es fest im Überlebensmodus. Das heißt, Entspannung ist nur in Mikromomenten möglich. Dieser, jetzt würde man neurobiologisch sagen, dieser ventral-vagale Zustand, wenn man entspannt ist, wenn man Gespräche führen kann, so wie wir das gerade tun, das heißt, der ventrale Vagus ist online. So, das ist das Ziel jeder Traumaheilung. Natürlich verliert man den Überlebensmechanismus nicht, der ist ja auch wichtig, aber er schwingt eben angemessen nach Situation wieder hin und her. Wenn man das nicht kann, wenn man also dysreguliert, festhängt in einem Zustand, dann bringt das eine bestimmte Instabilität mit sich. Und diese Instabilität muss ausgeglichen werden, damit man nicht kippt, damit man nicht crasht. Das kann man sich vorstellen, wenn ein Kind noch nicht Fahrrad fahren kann, weil es die Balance noch nicht halten kann, dann kriegt Stützräder. Und alles, was mit Suchtgeschehen zu tun hat, sind genau diese Stützräder. Das heißt, ich kann mich nicht alleine regulieren, also muss ich rauchen. Ich kann mich nicht alleine entspannen, also muss ich Alkohol trinken oder eine andere Substanz einwerfen. Ich kann nicht alleine in die Ruhe kommen, also brauche ich was zu essen, weil durch das Essen aktiviere ich auch den ventralen Vagus und dann fühle ich mich gut. Und das muss ich aber immer tun, weil das ja am Zustand meines Nervensystems nichts verändert. Es ist ja ein Krisenmanagement. Und wenn ich aufgegessen habe oder der Verdauungsprozess abgeschlossen ist, dann brauche ich das wieder. Und das ist unfassbar wichtig, das zu begreifen, dass ein Suchtgeschehen nichts mit einer Disziplinlosigkeit zu tun hat oder mit einer Willensschwäche zu tun hat, sondern dass das ein biologisch autonomer Prozess ist, der abläuft, um mich nicht crashen zu lassen. Und wenn man sich das deutlich macht, dann kann man sich auch vorstellen, dass Diätprogramme, um jetzt mal beim Beispiel des Kompensationsessens zu bleiben, dass die so lange nicht funktionieren können, wie ich nicht zeitgleich am Zustand meines Nervensystems etwas ändere, damit ich eben nicht mehr auf diese Stabilisatoren von außen angewiesen bin. Na, also jedes Suchtgeschehen hat notwendigerweise immer was mit dem dysregulierten Nervensystem zu tun. Und da einfach am Symptom, nämlich der Sucht, rumzudoktern, kann man knicken. Das funktioniert nicht.
Also kann das ja für die Zuseher und Zuseherinnen jetzt eigentlich auch so ein Hinweis sein, dass man vielleicht mal das eigene Verhalten ein bisschen überprüft und überlegt, habe ich da eventuell... Ja. Suchtverhalten und.
Ja, zum Beispiel, genau. Man kann auch schauen, habe ich eine schöne Partnerschaft? Gelingt es mir, mich meinem Partner oder meiner Partnerin nahe zu fühlen? Oder haben wir immer wieder die gleichen blöden Streits, die eigentlich um Nebensächlichkeiten gehen, uns aber beide völlig erschöpfen? Man kann auch gucken, habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern? Wie sieht es eigentlich mit meinem Freundeskreis aus? Und habe ich eine Arbeit, die mich erfüllt? Also all diese Sachen, also das ganz normale Alltagsleben, ist sehr aussagekräftig dafür, wie man zusammengesetzt ist, wie man drauf ist, wie man sich fühlt, wie es einem geht.
Kannst du vielleicht noch was sagen zum Thema Kollektiv und Trauma, was es da für Zusammenhänge gibt?
Ja, das ist im Prinzip auch ganz einfach. Also das Kollektivtrauma, das rührt so ein bisschen an die transgenerationalen Traumata, die ja von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und unter Kollektivtrauma kann man sich immer vorstellen, wenn viele Menschen unter einer bestimmten Richtung leiden müssen. Also man könnte zum Beispiel die Diktatur von Adolf Hitler als Kollektivtrauma betrachten oder im Stalinismus jede Diktatur. Ja, und so gesehen ist auch der Kapitalismus eine Diktatur. Du kannst unser Wirtschaftssystem, das würde niemand Diktatur nennen, aber da es unverhandelbare Werte hat, kann man das für meinen Begriff ruhig auch Diktatur nennen. Und daraus entstehen kollektive Traumata. Und in unserer Gesellschaft, so wie wir ja eingangs schon gesagt hatten, dass bei uns hier jeder bindungstraumatisiert ist, das kommt einfach deshalb, weil auch Eltern, die ihr Kind lieben, müssen es in dieses Gesellschaftssystem pressen. Sie müssen es durch die Schule zwingen. Sie müssen es zu Hausaufgaben antreiben, weil sonst ihr Kind keine guten Chancen hat. Und jedes Elternpaar möchte natürlich, dass sein Kind gute Chancen hat. Und das bedeutet, das Kind kann sich nicht so entwickeln, wie es wesenseigen in ihm angelegt ist. Und es erlebt seine Eltern als, zumindest streckenweise, als Widersacher und nicht mehr als Verbündete, sondern als Feind. Und was Entsetzlicheres ist kaum vorstellbar. Man ist lebensnotwendig angewiesen auf diese Eltern, aber diese Nähe ist mit Gefahr verschaltet worden. Ja, das ist entsetzlich. Also so begründet sich, warum hier jeder bindungstraumatisiert ist und lediglich der Härtegrad variiert. Und so kann man auch eine Vorstellung davon gewinnen, dass wir kollektiv hier traumatisiert sind. Und das ist ganz ausdrücklich auch nicht meine Privatmeinung, sondern das ist Stand der Traumaforschung. Das sagen wirklich führende Traumatologen, dass wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben. Und ich finde das wichtig. Ich bin wirklich nicht die Schwarzmalunke. Nur wenn wir davon ausgehen, dass nur ich falsch bin und alle anderen richtig sind, dann sind wir auf einem ganz schmalen und brüchigen Holzweg. Unsere Reaktionen, die aus der Dysregulation unseres Nervensystems kommen, werden nicht aufgefangen und neutralisiert durch die heilen und gesunden Reaktionen der anderen Menschen, sondern die sind ja selber traumatisiert. Mhm. Das heißt, wir triggern uns gegenseitig. Und das ist einfach fürs Verständnis wichtig, weil ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, die glauben zum Beispiel, dass sie ihren Partner ertragen müssen, dass sie alles, was von ihm kommt, ertragen müssen, weil er hat doch recht. Sie sind doch die Doofen. Sie sind doch falsch. Und das ist natürlich fatal. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier jeder Traumafolgen trägt und dass man nicht davon ausgehen sollte, nur ich bin das Problem und die anderen sind alle perfekt. Stimmt nicht.
Wie nimmst du denn so die Zeitqualität wahr in Bezug auf Trauma und Traumaforschung? Hast du das Gefühl, dass da viel passiert, dass es da eine gute Entwicklung gibt?
Also an guten Tagen habe ich das Gefühl, an schlechten Tagen habe ich das Gefühl nicht. Und ich bin, also wenn ich eine eigene Statistik jetzt mal schnell für mich machen würde, dann finde ich, ja, da passiert was, aber immer noch viel zu viel, zu viel, zu viel, zu wenig. Also ich arbeite mit Menschen zusammen, die zum Beispiel Klinikaufenthalte kriegen von ihrer Krankenkasse und dann kriegen die in der Klinik gesagt, so was wie Bindungstrauma gibt es überhaupt gar nicht. Und irgendwie ist auch so eine große, also ja, man muss natürlich, wenn man als Arzt oder als Psychiater oder als Kliniker richtig gut ist, muss man auf Fortbildung gehen, aber die haben auch alle viel zu tun und Personalmangel und Überstunden. Das heißt, ganz viele Fachleute wissen ja überhaupt noch gar nicht, dass Trauma im Nervensystem rockt. Trauma wird bis heute, und da kriege ich jedes Mal Schaum gewissermaßen vom Mund, Trauma wird bis heute als psychische Krankheit betrachtet. Und dann bekommt man Psychopharmaka und kriegt wird in Psychokliniken geschrieben und ist dann psychosomatisch krank. Und das heißt mit anderen Worten, man hat einen an der Waffel. Man hat aber keinen an der Waffel, sondern man hat einen Körper, der Trauma trägt. Und das sind dann so die Tage, da denke ich, oh meine Güte, das ist aber noch ein langer Weg, bis sich das mal so rumgesprochen hat. Und deswegen finde ich auch deinen Kongress sehr toll, weil das alles so kleine Mittelchen sind, um so eine Öffnung dann doch größer werden zu lassen.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt noch, vielleicht können wir noch kurz über Talente und Potenziale sprechen. Mhm. Also viele Menschen, die stark traumatisiert sind, haben wahrscheinlich da keinen guten Zugang dazu.
das ist die Untertreibung. Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt auch gemein von mir, da so drüber zu lachen. Ich meine das auch nicht schnippisch. Es ist genauso, wie du sagst, auch zu mir kommen ganz viele Leute, die wirklich verzweifelt sind, weil sie schon, weiß ich nicht, Mitte 40, Mitte 50 sind und keinen Schimmer haben, was denn so ihre Lebensaufgabe sein könnte, was das denn sein könnte, wonach sie oder wozu sie berufen sind. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass solange wir im Überlebensmodus sind, haben wir nicht die Möglichkeit, an unsere Talente und Potenziale überhaupt ranzukommen. Wir haben nicht mal die Fähigkeit, normale gedankliche Inhalte in Vollspektralität bearbeiten zu können, weil Überlebensmodus immer bedeutet, runterfahren von allem, was nicht zum unmittelbaren Überleben notwendig ist. Das betrifft die Verdauung genauso wie die kognitiven Fähigkeiten. Im Übrigen wird auch unser soziales Verhalten runtergefahren. Man muss nämlich nicht sozial sein, wenn man im Überlebensmodus ist. Da guckt man nicht, ist dir kalt, hast du Hunger? Da guckt man nur retten, retten, retten. Und wenn man nicht mal diese einfacheren menschlichen Sachen wie Verbundenheit hinkriegen kann im Überlebensmodus, dann braucht man sich erst recht nicht zu wundern, dass man keine Idee hat, was die Talente und Potenziale sind. In bildgebenden Verfahren kann man das übrigens super betrachten. Überlebensmodus lässt aufleuchten eben alles das, was zum Überleben notwendig ist. Und die Gehirnareale, die für soziales Engagement zuständig sind, die für Vision zuständig sind, für Kreativität, dunkel. Offline, da ist nichts. Und solange da nichts ist, braucht man sich auch nicht zu zerquälen. Oh Gott, was mache ich denn mit meinem Leben? Was ist denn meine Aufgabe? Sondern da kann man sich wirklich da rein entspannen, dass man von ganz unten anfangen kann, sein Nervensystem zu regulieren. Und dann ploppt es von alleine hoch. Von ganz alleine. Und da ist dann dieser Spruch irgendwie auch so, es passt nicht so ganz, aber ich finde ihn trotzdem ganz gut, dass man nicht am Gras zu ziehen braucht, dann wächst es auch nicht schneller. Ja. Das heißt, du musst nicht die Talente und Potenziale irgendwie dir auf Mindboards oder Vision-Dinger draufschreiben, sondern du brauchst nur dein Nervensystem zur Ruhe zu bringen. Der Rest passiert dann wirklich von alleine.
Also auch wenn es kompliziert ist, ist es eigentlich ganz einfach.
Ja, ich würde auch tatsächlich sagen, es ist nicht kompliziert. Ich würde sagen, die Prinzipien sind, wie sagte man früher so, Babyeierleicht. Also die Prinzipien sind wirklich einfach. Es ist in den Auswirkungen unfassbar komplex. Das auf jeden Fall. Aber komplex ist halt nicht kompliziert.
Ja.
Und ich finde es wirklich einfach zu verstehen, dass wenn der Körper im Überlebensmodus ist, dann bedeutet das bestimmte Sachen. Ja. Und wenn man diese Sachen nicht will, dann muss man zusehen, dass der Körper rauskommt aus dem Überlebensmodus. Das ist im Prinzip alles.
Also der erste Schritt ist reflektieren, erkennen, an welchem Punkt stehe ich. Und ja,
genau.
Dann mal sich dein YouTube-Video anschauen.
Ja, da gibt es ja glücklicherweise mehrere und die kann man sich, also ich hoffe, man kann sie sich gut angucken und gut anhören, damit man sich verorten kann. Weil in dem Moment, wo man weiß, dass Trauma im Hintergrund wirkt und dass Trauma eine Rolle spielt, kann man das einfach mit berücksichtigen. Und man kann im Übrigen durchaus, es gibt ja gar nicht viele Traumatherapeuten und kassenärztlich Anerkannte sowieso noch mal wenig und die sind dann auch meistens total überlaufen. Wenn man aber weiß, dass Trauma ein Körperzustand ist, dann kann man natürlich auch die von der Kasse bezahlte Psychotherapie so nutzen, dass man sie nach den eigenen Regeln durchläuft. Und das würde zum Beispiel heißen, dass man gerne unterstützende Gespräche nimmt, weil es einfach immer gut tut, sich austauschen zu können und Mitgefühl zu bekommen und verstanden zu werden. Das sind schöne Sachen. Und man kann sich zum Beispiel verweigern bei allem, wenn es darum geht, in die Vergangenheit zu gehen und diese alten Geschichten zu erzählen und nochmal zu erzählen. Weil das glaubt man bis heute, dass wenn man nur genug reflektiert und analysiert, was damals Schlimmes passiert ist, dass es dann gut wird.
Ja.
Das ist aber nicht, sondern es wird schlimmer, weil jedes Mal, wenn man sich mit dem Horror von da hinten erneut verbindet, reißt es diese alten Wunden auf. Und wenn man das weiß, dann kann man tatsächlich ruhig auch eine Psyche- oder eine Verhaltenstherapie machen. Wenn der Mensch gut ist, ist da immer ein Mehrwert drin. Man braucht dann nur zu gucken, ob das traumasensibel ist und eben nichts machen, was für das Nervensystem retraumatisierend ist. Also da eröffnen sich dann ganz viele Möglichkeiten, sogar mit kassenärztlichen Angeboten.
Gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, was du noch wichtig findest?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich wie so ein Niagara-Fall über dich hergeschwemmt bin.
Gar nicht.
Deine Fragen waren offenbar sehr, sehr einladend für mich, weshalb ich dann so rausgesprudelt bin. Und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass du vergessen hättest, irgendwas zu fragen. Nein, habe ich nicht, Nathalie.
Dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir auch.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.